Moin, moin, liebe Hörer, da sind wir wieder mit einer weiteren Folge 2 aus 11 der Tiefgaragentalk. Wir wünschen euch viel Spaß.
Mensch, Frank, du, Sonntagmorgen, ne? Gestern waren ja andere Dinge wichtig.
Klassentreffen, wohlgemerkt. Klassentreffen.
Ja. Bevor ich das, wir haben uns ja gerade nochmal über Twingos und Kangus unterhalten. Ich hatte mit Tobias Appenberg telefoniert wegen Aufklebern und so weiter. Und der sagt, ich habe mit dem Twingo, nicht nur Twingomania, sondern wir haben ein Wort kreiert. Wir sind Twingfluencer.
Ja, gute Idee.
Wir sind Twingfluencer. Ich habe ja meinen hat ja der Lauens abgeholt zum Eisstrahlen. Bin mal gespannt.
Aber wir haben noch ob mal was so, übrig bleibt.
Ja, wir haben so noch mal drunter. Sieht schon echt geil aus. Auch so schon, richtig cool. Und dann hatte noch einer geschrieben, was der kosten wird. Und da habe ich drunter geschrieben, das kann man nicht beziffern, weil der ohne Rücksicht auf Kosten einfach gemacht wird. Mhm. Und der hat mir dann nochmal geschrieben, dass er daran interessiert ist an dem Auto. Mhm. Also es wird irgendwen geben, der auch mal bereit, der jetzt schon bereit ist, einfach viel Geld dafür zu bezahlen, für so einen Top-Twingo. Ja. Und morgen kommt ja mein Ausschlag-Twingo hier an, der aber auch viel zu gut ist. Ich bin mal gespannt. Ich poste mal ein paar Bilder morgen.
Ja, den würde ich mir dann auch gerne mal angucken.
Wird auch mit dem Einzeltransport gebracht, wie sich das gehört, ne? Nicht mit dem Großen, sondern der wird genauso behandelt wie jedes andere Auto hier auch.
Ich habe das ja tatsächlich, dass in unserem Hörerumfeld der ein oder andere sich jetzt auch gerade ein Twingo gekauft hat. Mhm. Auch teilweise eben auch Autos aus Spanien und so, wo ich noch ein bisschen unterstützt habe.
Bei DLS steht jetzt auch ein Twingo.
Ja, genau. Ja. Und was auch auffällig ist, ich weiß nicht, wie es dir geht. Wenn ich jetzt so durch die Stadt fahre oder auf der Autobahn bin, man sieht ja immer Twingos, ne? Und man guckt immer, wer sitzt da drin. Und ich glaube, viele wundern sich, dass sie plötzlich im Twingo so angeguckt werden, weil sie sich darüber selber gar nicht so bewusst sind. Weil dieses Auto hat ja, wurde ja sehr oft so als erstes Auto für die Töchter gekauft. Ja, siehst du oft, sind
junge Mädels drin. Du wirst aber auch bemitleidet. Also ich bin ja die letzten Wochen wieder bei dem schönen Wetter mitgefahren, was mega ist, mit diesem riesen Faltdach, diesen riesen Glasscheiben, wenn du die runter machst. Ja. Und du bist echt am Ende der Nahrungskette der Automobil. Ne? Du wirst behandelt wie das letzte Arschloch damit. Okay. Leute fahren dich auf, schneiden den Weg, meinen, sie sind die Schnellsten, gucken dich mitleidig an, so nach dem Motto, was will der Idiot mit dem Twingo, den hier auf der Spur, so, ne? Also wirklich, das ist total krass, wie du behandelt wirst mit dem Auto.
Ja, ich merke, dass ich
deshalb halt kommt, der Tobias hatte mal so einen geilen Aufkleber gemacht, vor ein paar Jahren, er hat aber keine mehr und deshalb hatte ich ihn angerufen, weil er mir ihn machen lässt. Und da steht Drive Respectfully hinten drauf. Mhm. Und der kommt hinten auch auf den Twingo drauf. Ne? Das trifft es nämlich genau. Das machen die Leute nämlich nicht bei solchen Autos.
Ja, das stimmt. Ich weiß, sondern, was du meinst. Ja.
Sondern für den geneigten Mercedes CLA-Fahrer mit AMG-Ornat ist so ein Twingo einfach nur im Weg. Ja? Und der erkennt natürlich auch überhaupt nicht, was das ist oder weißt du, wie ich meine.
Klar, ich merke das ja auch, wenn ich in meinem Freundes- und Bekanntenkreis über dieses Thema spreche und sage, ich habe mein Twingo gekauft, dann gucken die einen alle an und sagen, warum jetzt ein Twingo? Und dann sage ich, ja, der Twingo ist halt nicht nur ein Klassiker vom Morgen, sondern im Grunde wird er jetzt gerade deutlich Klassiker. Und er ist halt extrem pfiffig und offen gestanden, er macht halt Spaß. So, ne? Also das sind ja die, er macht Spaß. Und man freut sich, wenn man auf das Auto zugeht, man freut sich förmlich. Der guckt einen lieb an.
Ja, das ist wie nett. Du bist ja auch nie im Rennen sozusagen, weil du kannst dein Tacho ja kaum sehen, wenn die Sonne scheint.
Ja,
ne? Hast in der Mitte diese Digitalfunzel da oben. Ja. Und ansonsten ist das ein neidfreies Armaturenbrett.
Ja.
Und fröhliche Sitze, diese blau. Ich habe ja diese erste Serie mit diesen fast Männchen drin und diese Farbwelt mit diesen leuchtenden, mintfarbenen Akzenten da drin. Und dann ist das Faltdach auf und ach, ist das schön.
Ja, so. Genau.
Der fährt so Tirili, ist bei 800 Kilo und 55 PS auch flott, muss man nicht drüber sprechen.
Ist halt so, ja.
Geht
ist,
halt
ist,
richtig
ja,
ab.
Ja, ja. Also ich finde, es wirklich, er fährt erstaunlich.
Der
er fährt
auch erstaunlich. So eine, der hat auch so eine sportliche Alufelge, wie bei mir verdient eigentlich.
ja, das ist schon eine ulkige Geschichte tatsächlich, wozu das geführt hat. Und ich glaube, das ist ja noch lange nicht am Ende. Und trotzdem, ich glaube immer, die Damen, wenn ich in so ein Auto reingucke, die denken immer, was guckt der mich denn so an? Und ich bin immer geneigt, den Daumen zu zeigen, aber die verstehen es ja gar nicht. Gerade wenn du mit einem hochwertigen Auto neben denen fährst, verstehen die ja nicht, warum du plötzlich deren Twingo hypst. Aber ich finde es halt mega cool und ich freue mich über jeden Twingo im Straßenverkehr. Ah. Und es gibt halt zum Glück noch eine Menge.
Ich freue mich nicht über jeden, da muss ein bisschen aussortiert werden, aber
ja.
Ach so, hier, wir haben doch letzte Woche, habe ich mich da aufgeregt über den Preis vom Touran, 49.000 Euro. Ne? Mhm. Da gucke ich, gestern Abend habe ich im Fernsehen so durchgesäppt und bin, ich weiß gar nicht, auf welchem Sender, bei so einem Autotestkanal gelandet. Mhm. Der hieß irgendwie irgendwas mit Ariens oder Axien oder keine Ahnung, ganz merkwürdig, deutsch. Und da haben die dann vorgestellt und getestet den Genesis, wie heißt der jetzt richtig, heißt der GV70 Shooting Brake. Mhm. Was ein geiles Auto. Also jetzt mal optisch, mega. Innen drin, also toll, wirklich toll. Die haben auch gesagt, wie gut der verarbeitet wäre und so weiter. Und der kostet, die Top-Variante ist eigentlich der 2,2 Liter Diesel-Sport. Full House, also Extras gibt es keine in der Liste sozusagen. Kostet 47.900. Mhm. Ja, ja. Also lieber Touran-Käufer, überleg nochmal, was du da tust.
Ja, witzig, dass du das gerade ansprichst, weil ich habe tatsächlich letzte Woche auch Kontakt gehabt mit dem Genesis. Und zwar war ich in Bremerhaven.
Vollkontakt oder nur
angeguckt? Vollkontakt, nur angeguckt. Ich war in Bremerhaven und in der Konstellation, in der wir dort, ich dort ein paar Mitarbeiter habe, habe ich dort auf dem Hof plötzlich mehrere Genesis gesehen. Und das hängt damit zusammen, dass dort eine Aufbereitungsfirma mit auf dem Hof ist und die machen für diese Autos die Aufbereitung und die werden dann dort wieder abgeholt und ausgeliefert. Du kannst ja, wenn ich das richtig verstanden habe, diese Genesis nur übers Internet kaufen,
genau,
nur online kaufen. Und es ist tatsächlich so, das Ding kommt vom Schiff,
hol und bringst
geht dann dorthin, da wird er aufbereitet, die nehmen die ganzen, keine Ahnung, die ganzen Aufkleber ab und so weiter, die Schutzfolien und machen das Auto quasi fertig und dann zack, wird er dir irgendwie aber ausgeliefert vor die Tür gestellt.
Der Hol- und Bring-Service und diese ewige Garantie, das ist alles da mit drin.
Ja, ja.
Auch zur Inspektion und so wird der abgeholt, gebracht, also das Full-Service-Package.
Ja, aber du sprichst quasi kaum mit einem Menschen, was das Thema angeht. Also die haben das alles versucht zu digitalisieren. Da sind ja im Moment viele dabei. Naja, anderes Thema. Trotzdem, ich habe nur die SUVs gesehen und man muss halt sagen, man erkennt auf den ersten Blick, dass das, dass die halt Premium sein wollen, ne? Also ob, und auch sind. Also das ist sowohl innen als auch außen eine Fahrzeugklasse, der du ansiehst, dass das nicht diese übliche, ich sag jetzt mal, zum Beispiel MG-Qualität ist oder so. Ne?
Nein,
also,
das ist schon ordentlich. Das ist richtig fett. Ja. Und was sie klug gemacht haben, die haben halt eine Designsprache. Gut, sitzen deutsche Jungs hinten am Hebel im Design, ne? Herr Schreier und Konsorten. Die eine Designsprache, die sich über alle Modelle wegzieht.
Genau.
Und man erkennt einen Genesis sofort.
Ja, dazu muss man ihn kennen. Also ich, witzigerweise, ich habe dann darüber gesprochen, weil da ein, zwei meiner Kollegen waren. Dann sage ich, Mensch, warum stehen denn hier diese Genesis? Und dann, der eine guckte ungläubig, der andere konnte mir dann erzählen, warum. Also, weil viele kennen die Marke natürlich noch gar nicht.
Ja. So, ne? Also ich finde ihn bombastisch gut. Ja. Und der Shooting Brake sieht richtig gut aus. Der ist aber witzigerweise tatsächlich extra für Europa entwickelt worden.
Ja, und wo du das sagst, extra für Europa entwickelt worden, ich war halt neulich wieder entsetzt, weil sie es ja tatsächlich nicht ändern. Jeder von diesen MG-SUVs hat hat Kennzeichenbohrungen für amerikanische Kennzeichen und die sind nicht zu überdecken mit einem DIN-Kennzeichen,
mit
einer deutschen Größe. Guckt, entweder oben oder unten gucken die Schrauben halt raus. Ja. Das, was kein Automobilhersteller sich erlauben würde, weil das halt wirklich aussieht wie gewollt und nicht gekonnt. Sieht ja aus, als hättest du dir ein Auto importiert und ja, passen leider die Kennzeichen nicht richtig dran.
Ist ja auch so.
Und ja, klar, aber dass sie dafür keine Lösung haben für Europa, weil in Europa sind ja die Kennzeichen nun mal alle in diesem Format, ist denen wohl einfach auch egal, ne?
Sagen
halt,
ja, muss halt
mitnehmen, die Scheiße mit den beiden Löchern da hinten drin.
Ja.
Sieht echt, also achtet mal drauf, wenn ihr so ein Auto auf der Autobahn seht.
Abluftlöcher von den
Batterien. Ihr seht immer, ja genau, ja, sie sind ja nicht mal immer Batterien, die gibt es ja mit ganz normal. Die MGs sind ja nicht alle elektrisch.
Ich kenne mich nicht aus.
Ja, ja.
Ey, das Krasse ist, am Anfang hatten die nicht nur nicht nur das, sondern die ersten, die ich gesehen habe, ich da schon mal drüber gesprochen, die in Hamburg rumfuhren, die hatten sogar noch so eine Halterung.
Ich weiß,
so
eine Metallhalterung.
Ja, und da drauf war das deutsche Plastikding, wo unten drin drauf MG Germany steht oder so, drauf gedübelt. Und unten guckte der ganze Rotz raus. Das sah aus.
Macht's nicht besser.
Nee, aber doch nicht als Importeur mit dem Vorführwagen so rumfahren. Verstehe nicht. Gut, aber trifft vielleicht, ist ja natürlich auch, wie soll ich sagen, zielgruppengerecht.
Ich habe gestern, wie gesagt, wir hatten ja gestern Klassentreffen, da haben wir uns so das ein oder andere Bild angeguckt und habe auf den Bildern dann die Fahrzeuge natürlich wiedererkannt, die meine Klassenkameraden so hatten. Konnte man sich dann auch wieder dran erinnern. Ne? Der eine immer nur Dreier BMWs, der andere hat einen Golf von seinem Papa, so auch so, erst hat die Mutter den gefahren, dann er, ne? So dieses Typische. Und was ganz witzig war, weil wir so auf eine Anekdote gekommen sind, die mich so zum Schmunzeln gebracht hat und gedacht habe, die muss ich im Podcast mal erzählen. Also damals, klar, man hatte kein Internet, blablub, so. Und Cebit in Hannover, warst du da mal?
Ja.
Cebit war damals ja so Anfang der 90er der heiße Scheiß. Also man musste da hin.
Die größte Computermesse der Welt, glaube ich sogar.
Ja, genau, ne? Eine riesige Messe, so. Und wir dann irgendwie gesagt, Mensch, da müssen wir dieses Jahr mal wieder hin.
Auf der Cebit habe ich gedroppt.
Ja, war's auch. Ja. So, und dann war es aber so, wir hatten ja, also wir waren noch keine 18, wir hatten natürlich kein Auto, also wir brauchten irgendjemanden, der da mit uns hinfährt. So, da gab es Hauke. Hauke hatte einen, jetzt muss ich lügen, ich glaube, das war ein Volvo 340, kann das sein?
Ja.
Also diese unsäglichen Dinger. So.
Heckantrieb.
Ja, okay. Krasses also, Teil. Ich sag deshalb unsäglich, weil ich finde ihn mittlerweile immer geiler, aber das war damals auch ein Auto, was keiner so richtig wollte.
Heute
so.
Auch nicht, find's auch nicht.
Ja, und die typisch übrigens auch in dunkelrot, ne? So Unilad
dunkelrot. Hat er einen 340 oder 360 gehabt? Also ein Stufenheck? Oder war ein Schrägheck? Oder
ist ich egal. Ich würde sagen Schrägheck.
Auf jeden
ich
Fall sagen Schrägheck. Ein Dreier.
Ja. Und ich kann mich halt auch daran erinnern, dass wir dann irgendwie, ich kannte den gar nicht, ne? Aber irgendjemand sagte, der fährt zur Cebit. Und der hat dann, ich bin mir nicht sicher, ob er von uns 5 Mark oder ob wir ihm nur eine Bratwurst auf der Cebit ausgegeben haben. Er hat uns auf jeden Fall mitgenommen, ja. Und wir haben damals, hatte sich ja rumgesprochen, dass du, wenn du auf der Cebit bist, gibt's Werbegeschenke. Aber du darfst natürlich nicht dahin gehen und keinen Eindruck machen, sondern du musst Eindruck machen. Also, was hast du gemacht? Du hast dir deinen Konfirmationsanzug angezogen, ja. Und so einen Attaché-Koffer genommen, ja. Um eben dort so auszusehen, als wärst du jetzt hier so der kleine Geschäftsmann, damit du mehr Werbegeschenke kriegst. Ja? Am Ende war dein Koffer trotzdem leer. Ja? Vorher war da wenigstens noch ein Pausenbrot drin, irgendwie, ne? So ungefähr. Und ich kann mich halt noch so gut daran erinnern, wie wir mit diesem Auto und einem Tape von AC/DC, ich hatte vorher nie AC/DC gehört, und das hat er rauf und runter. Ich konnte nachher alle Lieder, ja, konnte ich auswendig.
Highway to Hell.
Und ja, das war auch tatsächlich das Album irgendwie. Und All Night Long oder so.
Nee, war das noch mit Bon Scott oder war der da schon an seiner Kotze erstickt?
Ja. Das war eine richtige Scheißgeschichte. Aber gut. Rock'n'Roll halt. Ja. Und das war so eine ulkige Zeit tatsächlich. Wenn du, wie sich rumgesprochen hatte, du müsstest dich anders kleiden, damit du mehr Werbegeschenke kriegst. Ja, da hat sie sich relativ schnell rumgesprochen, dass die Werbegeschenke, die waren ja tatsächlich dann, du hast das, die waren nicht mehr offen liegend so, ne? Wann hast du da gejobbt? Dann war das dann noch mit viel Werbegeschenken?
Weiß ich nicht.
Weil du wolltest da irgendwie
was. Ich habe ja beim Messeaufbau, Abbau gejobbt.
Und pass auf, du warst ja froh, wenn du so ein Fünferpack farbige 5¼ Zoll Disketten geschenkt gekriegt hast. Weißt du, was ich meine?
Ja.
Diese farbigen Dinger, ne? Ja, krass. Krasse Zeit gewesen. Naja, und es war wirklich interessant, sich diese Bilder nochmal anzugucken und nochmal so in die 90er zurückzugehen. Irgendwie wollten wir uns auch alle so anziehen, oder hat ein paar überlegt, aber ich habe einfach auch nichts mehr gefunden. Also meine Klamotten sind irgendwie auch zu Staub zerfallen aus den 90ern. So, ich weiß nicht, ob du die Marke noch kennst, Blue System Sweatshirt.
Ja,
Blue System. Kennst du das noch?
Ja, gehört ja zu Jet Set.
Okay.
Weil die einfachen Blue System war doch die Einstiegsmarke von Jet Set aus der Schweiz.
Ach, okay.
Ich hatte von Jet Set hier so Jet Set und Proline gab es auch noch von Jet Set. Gab es so Jogginghosen mit so Blumenmuster an der Seite und so. Und so Skihemden hier so aus Nylon und so ein Kram.
Ich hatte so ein dunkelrotes Blue System Sweatshirt und viel zu groß gefühlt. Also die waren ja damals so.
Das Schlimme ist, dann hieß doch so eine Musikgruppe
mit Dieter Bohlen. Blue System plötzlich.
Hieß dann plötzlich Blue System.
Ja, richtig.
Ich glaube, das hat der Modemarker aber geschadet.
Und ich habe damals von einer Chevignon-Lederjacke geträumt.
Oh, ich hatte eine Chevignon-Jacke. Ich hatte diese kurze.
Das war klar. Das war ja klar.
Ich hatte diese schwarze kurze, ja, unten mit diesem Lammfell, was man zusammenknöpfen konnte.
Ja, mega.
Ich weiß gar nicht mehr, wie die hieß.
Ich habe davon geträumt, weil ich wusste, die waren so teuer.
Ich hatte die gebraucht gekauft.
Und weißt du, wo ich die das erste Mal gesehen habe? Hm? Weil in Soltau brauchst du ja nicht lange gucken, da findest du niemanden, der so eine Jacke hat. Ne? Aber wir sind damals mit dem Tennisverein immer zum Roten Baum gefahren, um da Tennis zu gucken. Und da liefen die ganzen Pöseldorfer Kids rum mit so einer Chevignon. Und du standst da und denkst, oh. Und du wusstest damals halt auch, die waren halt immer vierstellig, die Jacken, ne? In D-Mark.
Ja, ja.
Und das war schon.
Ne? Aber ich hab die Gebrauch gekauft. Also ich habe die, waren ja alt, also ich habe die Gebrauch gekauft. Ich konnte die gar nicht leisten.
Ja, ja.
Ich hatte diese mit dem Fell unten dran.
Ich habe das neulich mal geguckt. Als ich die Kreuzfahrt gemacht habe, habe ich in. Wo war denn das? Also in Belgien? Wo waren wir denn da? Ja, egal. Auf jeden Fall habe ich da gesehen, dass es da tatsächlich im Schaufenster Chevignon-Jacken gab. Ja. Wo ich denke, oh, die gibt es ja tatsächlich noch. Ja, ja. Und die kosten nichts mehr jetzt. Ne? Also die Marke ist halt natürlich verraucht. Nicht mehr. Ja, ist verraucht. So wie Blue System. Ja, zurück zu den Autos. Ich bin hier heute Morgen rein und es ist tatsächlich so, dass es ein paar neue Zugänge hier gibt.
Ja, gab ein paar Abgänge auch. Gestern sind die gelben Autos geholt worden. Plötzlich waren die Farbflecken hier weg. Und der Moretti ist geholt worden. Habe ich auch ein Bild gepostet, der ist ja jetzt zusammen mit dem
Samantha,
genau. In total schönen Garage. Die Jungs sind so nett gewesen.
Boah, ey, die Garage ist auch wirklich so, ist auch so ein Mancave, ne?
Total geil.
Ja, mega.
Und Hardy war hier und Hardy hat ja mal bei Fiat gelernt früher, hat er gearbeitet da. Und da gab es so Diskussionen über so zwei, drei Details am Motor. Du kannst oben am Luftfilter zum Beispiel bei dem 128er Fiat hast du noch einen Schieber Sommer-Winter.
Sommer-Winter, ja, ja, genau. Klar.
Das dann mit so einem Luft kannst Krümmer. Du so auf und zu machen. Und dann kommt die Luft vom Krümmer oder
genau,
oben rein.
Genau. Gibt ja auch welche, wo du den Schnorchel quasi umbiegen kannst.
Genau.
Ich glaube, das ist beim Opel Kadett C von meinem Papa.
Das weiß ich nicht.
Ich bin mir nicht sicher.
Auf jeden Fall haben wir uns noch so ein paar Details erguckt und sind ja Bremen gefahren. Und sind natürlich auch angekommen, allerdings hat der Wagen, ist er im Stand ab und zu mal ausgegangen an der Ampel hinterher, wie er warm war. Muss man vielleicht nochmal an der Einstellung arbeiten, aber es war auch echt heiß gestern. Also ich kann mir auch gut vorstellen, dass bei nicht vorhandener Kühlung an der Ampel hier schon so kleine Dampfblasen sich bilden, wenn es so heiß ist.
Du hast recht, ja. Gestern war tatsächlich.
Und dann ist der 968 CS abgeholt worden mit dem Hänger. Der geht ja nach Süddeutschland, in den Süden runter. Und dann waren die beiden gelben Autos weg und sofort wurde es ersetzt durch zwei silbrig-blaue Autos. Die stehen sich auch gegenüber jetzt, und zwar ein BMW 525 und ein 840 Ci. Also von verschiedenen Besitzern aber.
Mit welchem fangen wir an? Über den 840 haben wir schon mal gesprochen, also zumindest mal in der Ankündigung.
Können wir schnell abhandeln, ist ein 840 Ci in einem Top-Zustand.
4,4 Liter.
4,4 Liter, 77.400 Kilometer gelaufen. Bordmappe-Checkheft, gerade aus dem Service gekommen. Neuen Dachhimmel gerade gekriegt aus Alcantara, weil vor zwei Wochen passend zum Verkaufsstart ist der Dachhimmel runtergefallen. Und das war's dann.
Ja. Ne?
Passiert halt nach 25 Jahren.
Ja, ist bedauerlicherweise ja ein echtes Problem. Und bei allen Automarken. Ja, also,
das ist einfach ein Problem der Kleber.
Genau, es ist ein Problem der Kleber. Der wird dann irgendwann alt, der kriegt ja sowieso die Sonne von oben. Genau, und
nach 25 Jahren macht es dann plopp einfach und dann fällt der Dachhimmel runter.
Und es ist nicht einfach, Leute. Deshalb, den perfekten Dachhimmel wird man danach nie wieder haben. Es ist ganz schwierig, das zu beziehen, das Ganze.
Ja.
Weil das halt meistens eine Pappkonstruktion ist.
Deshalb nimmt man gerne heute Alcantara, weil Alcantara ein bisschen eine festere Struktur hat, ein bisschen dicker ist.
Ja.
Und es sieht natürlich auch echt geil aus, weil der hat jetzt dunkelgraues Alcantara anstatt diesem Plastik, was runtergefallen ist. Und hat, der hat ja ultramarinblaues Leder und du hast über dem Kopf, das ist noch ein bisschen mehr Luxus sozusagen.
Mhm.
Ist nicht original in Anführungsstrichen, aber ich finde ehrlich gesagt solche Lösungen, also ich finde das gut.
Ja,
da bin ich immer dabei.
Genau.
Und das ist auch die Überleitung zu dem sehr schönen 525.
Nee, da sind wir noch nicht. Warte mal,
lass mal ganz kurz.
Ich muss noch mal meine. Gerade für die BMW-Menschen unter uns, die so ein Auto mal hatten, wenn ich in das Auto einsteige, sitze ich sofort wieder in meinem damaligen 5er BMW, bei dieser BMW-Ledergeruch. Der ist einzigartig. Kein anderes Leder in der Automobilwelt riecht so wie der BMW in. Und dieser hier hat halt noch sehr, klar, mit 77.000 Kilometern und wirklich einer sehr gepflegten Lederausstattung, muss man gestehen. Denn wir wissen ja auch, wie eine blaue Ausstattung manchmal aussehen kann, wenn die Sonne gekriegt hat. Die können Sonne nicht besonders gut vertragen. Diese hier riecht wirklich so wie am ersten Tag. Und du setzt dich da rein und bei mir war sofort wieder, zack, Flashback, 25 Jahre zurück. Mein 5er BMW mit Leder. Richtig cool. Also ja. einfach ein schönes Gefühl. Ich finde, das gehört bei so einem Auto dann dazu. Du setzt dich rein und mit verbundenen Augen würde ich sofort sagen, alles klar, ist ein BMW. Weiß ich halt. Ja, und dann, jetzt kommen wir zu dem anderen, der auch so sehr selten geworden ist, finde ich. E12 525 Vergaser.
Doppelvergaser, Baujahr 77. Mit originalem Dachhimmel noch. Weil das war noch eine bessere Qualität. Die sind ja gespannt gewesen, richtig?
Die sind gespannt und es ist halt auch ein Material gewesen, was ja also was wahrscheinlich uns alle überdauern wird, wenn man es nicht kaputt macht.
Nö, den wird man irgendwann ausgraben und sich fragen, was die Menschheit damals gemacht hat.
Ja. Ja.
Nee, 525, holländische Erstauslieferung.
Fjordblau.
Fjordblau Metallic, Velour dunkelblau.
Mit dieser wunderschönen Felge, bei der immer viele denken, das ist eine Alpina-Felge. Weil nee, das ist halt,
umgekehrt, ist eine BMW-Felge.
Genau, ist eine BMW-Felge, so mit diesen dünnen Speichen.
Ja.
Das Auto ist eine Zeitreise auch. Also
ist eine Zeitreise, weil er halt nicht restauriert ist. Auch wenn du die Fußmatten rausnimmst, diese neuen, die da drin liegen, darunter der Boden, alles ist, nichts ist kaputt an dem Auto, ja. Nichts ist verschlissen.
Ja.
Hinten auf der Rückbank ist noch die Folie auf der Sitzfläche. Von damals.
Dunkelblaues Velour. Und auch das ist nicht heller geworden. Das heißt, dieses Auto hat nicht draußen gestanden.
Nein. Der Holländer hat den Neukaufrechnungs auch dabei und bohrt mal bei Scheckheft. Allerdings Scheckheft gibt es nur am Anfang zwei Einträge und dann nicht mehr. Warum auch immer, keine Ahnung. Andere Länder, andere Sitten. Der hat ihn als Neuwagen mit Tektil-Hohlraum konservieren lassen und das ist das Ergebnis, ein ungeschweißter Fünfer aus Nordeuropa oder aus Mitteleuropa eher gesagt, ne? Und 142.000 gelaufen und hat den bis 2020 besessen, der Holländer, erste Hand. Ist noch die erste Windschutzscheibe drin, der Einfahraufkleber ist noch oben in der Scheibe drin. Kannst du noch alles ganz genau anschauen. Unten ist noch so ein Parkaufkleber, nee, ist auch irgendwas für technische Überwachung von 1988 drin in der Scheibe. Ist ja auch schon 35 Jahre her. Also Auto ist unglaublich original, so 60%... ein bisschen über die Hälfte ist Erstlack, ein paar Teile sind lackiert, ganz dünn, aber so 200 Mikrometer, keinerlei Spachtel, nichts, gar nichts, überhaupt nichts. Ja, hard to find in so einem Zustand. War auch bei einem, der jetzige Besitzer, ein Kunde von mir, der hat den Wagen vor 2 Jahren hier bei, wie heißen die, Oldenzahl Classic gekauft. Das ist auch handelt hauptsächlich mit BMWs.
Ja, die haben doch immer so eine große Anzeige auch teilweise in den Magazinen. Ne?
Genau, die haben halt tatsächlich, wenn man auf die Seite geht, hochwertigste BMWs immer, ne? Also aller Baujahre.
Mhm.
Da hat mein Kunde das Auto gekauft und der räumt ein bisschen auf, der hat auch mehrere Autos, so will sich ein bisschen mehr konzentrieren. Und so kommt das Auto zu mir. Er hatte mich gefragt und ich habe mir das dann angeguckt und habe mich sehr gefreut über den Zustand, über das Fahrzeug.
Jetzt ist hier. Ja. Und ein witziges Detail, als ich da eben drin saß, also erstmal gibt es eine ganz interessante Art und Weise der Tastenanordnung unter dem Kombi-Instrument oder unter dem Tacho, wie man so schön sagt. Irgendwie so in Deutsch beschriftet Nebel vorne, Nebel hinten.
Ach, bevor ich es vergesse, ich suche da noch einen Ersatzteil für. Vielleicht hat einer eine Idee, weil es ist nirgendwo zu finden. Und zwar das originale Heizungsventil. Das defekt, da ist Wasser rausgelaufen.
Aha.
Und es gibt irgendwie so Nachbauteile, die nicht funktionieren. Und Notlösung jetzt, damit das überhaupt funktioniert, ist, vorne im Motorraum haben sie ganz oben vor der Heizung haben sie ein Stück Schlauch reingesetzt, wo du praktisch
umswitchen kannst.
Umswitchen, da hast du ein Ventil drin, wie früher bei den ganz alten Autos.
Ja.
Das ist die einzige Möglichkeit jetzt gewesen, erstmal als Notlösung. Also
Sommer-Winterbetrieb stellst du quasi
genau.
um. Ja.
Also ich würde noch ein schönes neues Heizungsventil für den 525 Baujahr 77 suchen, was nicht undicht ist.
Ja, als ich da eben drin gesessen habe, habe ich mich dann halt so umgeguckt. Wie gesagt, interessante Tastenanordnung, auch interessantes Cockpit finde ich insgesamt so für so ein BMW. Einfach auch, um zu erkennen, wie sie sich ein paar Dinge gedacht haben. Und wie eben auch das Thema Sportlichkeit so.
Und Anfang Fahrerorientierung.
Genau, genau.
Die richtige hatte der Dreier ja erst, der E21.
Genau, ja.
Aber hier geht es schon los.
So. Und was halt interessant war, ich sitze da und denke, was ist das denn hier für ein kleiner, so ein kleiner filigraner Schalter in der linken Tür? Und dann sag ich, Jens, mal, ist das elektrischer Spiegel? Sagt er, ja. Ich sag, boah, elektrischer Fahrerspiegel, ja, und trotzdem kein rechter Außenspiegel. So, also diese Kombination war irgendwie spannend, weil das muss ja ein Extra gewesen sein. Der wird ja nicht serienmäßig einen elektrischen Fahrerspiegel gehabt.
Doch.
Oder? Tatsächlich?
Ich bin mir recht sicher, dass das der Serienspiegel ist. Ja, ja. Der hatte keinen anderen Außenspiegel. Es gibt nur den.
Okay.
Du hast ja auch in der Tür und in den Pappen ist ja nirgendwo ein Ausschnitt, wo die Verstellung sein könnte, weil der Spiegel sitzt ja auf der Tür. Und wenn der von innen verstellbar wäre, müsstest du ja da auch irgendwo ein Loch haben und so irgendwas.
Ja, von innen vielleicht nicht von außen. Ne? Also es gab ja genug Autos, bei denen du von außen den Spiegel mit der Hand Fenster
Finger.
Runter.
Und, ja. Nee, der hier ist jetzt okay. Elektrisch hier.
Ja. Ja, interessante Konstellation. Das fand ich übrigens, das hab mich immer geärgert und ich musste auch wirklich viele Autos angucken, um zu erkennen, dass das Original ist. Es gab ja bei BMW tatsächlich bei elektrischen Fensterhebern bei manchen Modellen trotzdem immer das Loch für die Kurbel. Das sah richtig blöd aus. Gerade bei 6er BMWs war das oft. 6er, genau, da hast du da so einen runden Primel drin und denkst immer, ist der umgebaut worden? Nee, ist er nicht. Haben die irgendwie alle. Also die haben sich da diese Variantenvielfalt gespart. Irgendwie musste man das machen. Aber ich finde wirklich, das Besondere an diesem BMW ist, dass du eigentlich weißt, dass aus der Ära kaum Autos überlebt haben. Ich weiß nicht, ob das Blech so schlecht war oder ob einfach durch die Technologie und diese häufig kritisierten Verbräuche bei einem Vergaser, ja, gerade wenn die dann irgendwann nicht mehr gut gewartet waren, ja. Beim Vergaser ist es ja wirklich so, wenn du den nicht regelmäßig mal einstellen lässt oder warten lässt, dann bezahlst du es halt, weil das Ding für dann 2-3 Liter mehr verbraucht.
Ist auch hier bei den Doppelvergasern nicht so easy und der hier ist top eingestellt. Ich habe den heute Morgen umgeparkt und er war jetzt sehr kalt heute Morgen. Mhm. Ich habe mich reingesetzt, Schlüssel gedreht, wumm, und ganz, ganz sauber, ganz ruhig gelaufen. Der läuft wirklich richtig gut. Das ist aber auch gemacht, weil die sind komplett überholt. Davon mal ganz abgesehen.
Ja, und dann hat Jens noch ein Auto bekommen, in das ich mich irgendwie verliebt habe, obwohl ich am Anfang dachte, oh, was soll so eine Kiste irgendwie, dieser HGP Golf.
Da haben sich ja schon Leute bei Instagram aufgeregt, dass das unwürdig wäre für die Garage 11, hat einer geschrieben, das Fahrzeug.
Mhm.
Gut, das entscheide ja zum Glück ich, was unwürdig ist und was nicht, weil durch meinen Segen wird es ja würdig, ne? So.
Naja, ich kann das natürlich verstehen, weil ich habe ja auch eine Denkreise hinter mir. Aber erzähl ich gleich.
Ich möchte das mal raussuchen hier, weil hier steht, hier schreibt ein, wer immer das ist, Barista Pro Racing Team, Garage 11 unwürdiges Fahrzeug ist, wie wenn der Bioladen an der Ecke auf einmal McDonald's Burger verkaufen würde. Und schreibt ein mir bekannter Kunde, da kann ich nur zustimmen, auch wenn Herr Seltrich das sicher anders sieht. Mhm. Und dann schreibt ein anderer Follower, plus Ultra FFM Frankfurt, Garage 11 als Bioladen, lustige Vorstellung. Ich erinnere mich an Dresa Quattro Strossek 928, Volvo Sleeper 245 mit Turbo-Umbau. Kein Rohkostgemüse, aber auch keine McDonald's-Burger, eher Dry-Aged-Steaks. Und in die Reihe passt auch der Golf doch super. Das Basisfahrzeug war schon high-end, die Umbauten erst recht. Ob solche Autos überhaupt reizvoll sind, in Klammern der Ansatz, 4 PS in einem unauffälligen Auto ist schon etwas kindisch, muss jeder für sich selbst entscheiden. Das ist genau der Punkt. Ich bin kein VW-Fahrer, ich bin kein VW-Fan, so kann man nicht sagen. Ich fand den HGP-Golf schon immer cool. Diese Sache fand ich cool. Ich kann mich an die Tests in Nadel in Automotoren Sport erinnern, wo das Ding einfach gegen Lamborghini, gegen Ruf, gegen die fettesten Autos antritt und natürlich mithält, ist ja ganz klar. Und dieser Golf hat in der Ausbaustufe hier 495 PS in eingetragen. Er hat wohl 540 in der Konfiguration jetzt und das Ding fährt 314. Und der bringt aber auch die Leistung auf die Straße, die sind halt da, die PS. Das Ding sind 3, noch was Sekunden auf 100 oder 4, keine Ahnung. Also es ist richtig krank, das Auto. Und es sieht ja aus, ein viertüriger schwarzer Golf ohne dunkle Scheiben, ohne irgendwas, als hätte Papa sich mal bei Arthur gerade ein paar schwarze Alufelgen und Sportauspuff gekauft,
genau,
sonst nichts.
Genau, das war ja? nämlich auch so. Genau, das war nämlich auch bei mir die Denkreise, weil als der hier kam, war ich gerade hier und Jens hat ihn dann einmal für mich angemacht und dann denkt man, okay, das ist jetzt aber auch überhaupt nicht krawallig. Also du denkst eigentlich, was bei so einem Auto gleich eine Flamme aus dem Auspuff kommt, übertrieben gesagt. Nee, überhaupt nicht. Das klingt einfach nur echt sonor, Sechszylinder. So. Ja. Und wenn man sich dann damit beschäftigt, also jetzt ist ein Golf 5 auch kein hässliches Auto.
Nee, ich finde tatsächlich...
ist ein bisschen mainstreamig, finde ich.
Er ist ein bisschen sehr langweilig,
genau.
Aber er ist so gut designt, dass man ihm plötzlich das Alter nicht mehr richtig ansieht.
Nee, das ist auch so. Das stimmt.
Also, wenn man sich den, ich habe mir den ja jetzt hier muss sagen, mit diesen R32-Schürzen sieht er auch noch wesentlich besser aus, wie normaler ist, klar. Und dann hat er die Scheinwerfer mit diesem, der hat ja hier, wie heißt das?
DE-Licht oder Xenon-Licht?
Nee, der Xenon-Scheinwerfer schon.
Ja, genau.
Ja, mit diesen Xenon-Scheinwerfern so. Der hat ja einen eigenen Look, einen hochwertigen Look auch.
Das ist ja der Punkt. Ich finde aber immer noch extrem unauffällig. Yes. Also das ist genau das, was Jens gesagt hat. Der sieht aus wie ein Golf, auf dem man etwas größere Felgen gezogen hat, was ja durchaus üblich war. Wenn man genauer hinguckt, erkennt man natürlich eine Bremse und bei der Bremse erkennt man, wenn man genauer hinguckt, auch, dass das nicht irgendwie eine Bremse ist.
Die Felgen sind so groß, halt, du brauchst schon große Felgen.
So, genau. Ja. Und das, genau, die ist einerseits groß und andererseits auch wirklich Engineering ist halt einfach, man erkennt es, da steckt wohl was drin. Also für mich ist es immer ein eindeutiges Zeichen, wer so viel Geld für eine Bremse ausgibt, der hat in der Regel auch einen anderen Motor drin. Das alles andere macht ja keiner.
Gut, steht aber nichts drauf, ne?
Also steht aber nichts drauf, Auto ist total schlicht, hat genau die richtige Höhe. Ich muss gestehen, ich habe immer gesagt, früher, wenn ich solche Tests gelesen habe, naja, so ein Auto kann jetzt viel, aber in 3 Jahren ist der Motor hin und dann ist so ein Auto over. So dachte ich immer. Außerdem finde ich es halt abenteuerlich, mit so einem Auto 314 zu fahren, weil in der Entwicklung eines Golf 5 stand bestimmt nicht im Lastenheft, dass die Karosserie bei 314 irgendwie noch eine vernünftige Aerodynamik bieten muss. Trotzdem finde ich diese Ingenieursleistung und dazu diese Kombination eines mega Understatement-Autos, das kann man ja kindisch finden. Ich finde es spannend. Ich finde es tatsächlich deshalb spannend, weil du kannst ja völlig neidlos mit so einem Auto überall fahren. Jeder denkt, der hat einen alten Golf. Und wenn du der Meinung bist, du hast es jetzt eilig auf der Autobahn, dann gucken alle und denken, was ist das denn so? Weil wenn du mit dem Ding 250 fährst und du drückst auf den Pinsel und der beschleunigt weiter, dann gucken schon alle, glaube ich. Weil ich erlebe sowieso kaum noch jemanden auf der Autobahn schnell übrigens. Also ich weiß gar nicht, das ist wirklich spürbar weniger geworden in den letzten Jahren. Vielleicht liegt es an den 2 Euro Spritpreisen.
Ganz sicher.
Aber es ist wirklich weniger geworden. Also wenn ich Bremen, Hamburg fahre mit meinem Dienstwagen, werde ich nicht überholen.
Und so ein Elektro-Mercedes ist auch bei 180 begrenzt.
Nee.
200.
Ja, kommt drauf an. Nee, ganz
160.
Unterschiedlich. Nee, ganz unterschiedlich.
Der Citan, 140. Na egal. der Golf ist total, ich finde, also faszinierend finde ich an dem Auto auch, die Insgesamtqualität, ich habe da gestern lange drin gesessen im Auto, der hat auch innen drin eine extrem hohe Qualität. Also die ganzen Kunststoffe, was du anfasst, die Armaturen sind ja so hochwertig gearbeitet auch. Also diese Rundinstrumente mit diesen Metalleinfassungen.
Dazu sage ich gleich noch was.
Das ist so schön und so schlicht. Es ist ja schlicht.
Ja, ja.
Du sitzt da drin und sagst, es ist ein total schlichtes. Ja, die ganz geil ist, der hat so ein digitales Feld, so rot oder ein hellrot. Das wird von HGP mitbenutzt. Da zeigt er zum Beispiel auch Ladedruck und Öltemperatur und sowas drin an. Das heißt, dafür gibt es nicht extra Instrument oder Löcher irgendwo drin. Dann hat das Ding ja alles, was es damals, ich habe vorhin gesagt, Furz und Feuerstein gab, inklusive oben in der Sonnenblende sind die 3 Knöpfe, wo du deine Garagentoröffnung mit programmieren kannst.
Homelink,
der hat Ausstiegslichter in den Türen, der hat ein Navi, ein tolles Soundsystem, der hat eine Klimaautomatik, also ein Allradantrieb. Dann
und trotzdem kein Kreuz gemacht bei schwarzen Scheiben, gute Sache.
Ja, pass auf, der hatte hinten schwarze Scheiben.
Ach so.
Und der letzte Besitzer hat gesagt, das ist mir zu viel, die müssen da raus.
Ja, geil.
Und hat für sehr viel Geld Klarsichtscheiben einbauen lassen, damit es noch dezenter ist, das Auto.
Cool.
Ja.
Eine Sache.
Was er hat übrigens, er hat Diese Schalensitze hinten mit Carbon, Original R32-Sitze, ja, mit eine Volllederausstattung.
Ja.
Die sind übrigens selten und extrem, also sind sehr gesucht und teuer, die Sitze.
Ja, die sind auch cool.
Die sehen cool aus und sie sind richtig bequem.
Ja, ja, genau.
Richtig bequem, die Dinger. Echt richtig geil. Also ich bin auch total fasziniert von dem Auto. Den kannst du so im Alltag, kannst du so mit durch die Gegend butschern. Hast alles drin, was du brauchst. Schönes Soundsystem, Klima, alles drin, so. Und ja, wenn du wolltest, könntest du schnell fahren. Mhm. Ne? Muss man ja nicht. Mhm.
Ne? Ja, also ich finde die Kombination aus
Understatement
und Leistung geil. Aber Tacho war cool. Ich hab das schon, also eigentlich war mein Kommentar, als ich das Bild von Jens gesehen habe, wo er das Tacho gepostet hat, dass da ja keiner mehr durchsteigt. Weil dieses Tacho hat zwei Eigenarten. Die erste sieht man auf den ersten Blick. Es ist extrem, in Anführungsstrichen, eng skaliert von 0 bis 300. Das heißt, boah, das sind so viele Zahlen, das kriegst du gar nicht mehr so richtig konsumiert, wie schnell du gerade fährst. So. Und dann kommt eine Sache dazu, das habe ich mir eben dann genauer angeguckt, das habe ich auch noch nie gesehen und habe dann gesagt, mal gucken. Also, von 1 bis 80, 10er Schritte. Von 80 bis 180, 20er Schritte. Von 180 bis 300, 30er Schritte. Habe ich gesagt, das möchte ich sehen, wie die Tachowelle das macht. Also klar, ist elektronisch, aber es ist extrem cool, weil es ist trotzdem eine einheitliche Optik. Mit anderen Worten, es ist nicht der Abstand, der sich verändert hat, sondern es ist tatsächlich nur die Geschwindigkeit zwischen den Zahlen. Also die Zahlen sind im gleichen Abstand.
Ist übrigens eine Sache, die ich früher total
strange,
hässlich fand an den VWs der Zeit. Und zwar diese blauen Skalen fand ich immer blöd. Jetzt finde ich es cool. Wenn du das Licht anmachst, hat er zum Beispiel blau beleuchtete Felder auch in der Klimaanlage. Das ist alles blau. Und gut, er hat jetzt hier, also es ist echt schön gemacht, also aufwendig gemacht auch. Und zwar hat er irgendwie einen Zeiger, wie so ein Glasmaterial, und der leuchtet komplett blau.
Genau.
Der fängt an, blau zu leuchten, sobald du das Licht anmachst. Ja. Und sonst ist es so ganz schön illuminiert. Also ich bin total fasziniert von dem Auto, ehrlich gesagt.
Ja, ich fand das schon immer, also ich wusste...
Hat denn der R32, das sieht so, der hat doch andere Armaturen wie ein normaler Golf, oder? Sind doch komplett anders, oder nicht?
Ja, ich war mir auch nicht sicher.
Die sehen ja auch aus, auch mit dem, sieht aus wie aus dem Audi TT oder so, ne?
Tja, müsste man tatsächlich mal nachgucken. Ich bin auch bei dem Auto, also bei einem Golf 5 bin ich auch ausgestiegen, so aus dem Golf-Thema. Also ein Golf 4 fand ich tatsächlich noch interessant, habe meiner Mama auch mal eingekauft, weil das irgendwie so eine Allzweckwaffe war irgendwie, ne? Und den fand ich auch innovativ, weil der hatte ja als erstes diese Beleuchtung und hatte besondere Scheinwerfer und war auch irgendwie eine gute, typische Golfform. War ja auch irgendwie, die Form war so eine auffällige Weiterentwicklung des Golf 3. Ne? Es war ja im Grunde, waren viele Designelemente des Golf 3 übernommen, aber in so eine modernere Optik gepresst, finde ich. Ne? Es war ja nicht so ein Sprung wie von Golf 2 auf Golf 3 oder so. Das waren ja zwei völlig unterschiedliche Autos im Design. So. Ja. Und deshalb fand ich auch immer gut. Aber beim Golf 5 bin ich dann irgendwann ausgestiegen und diese Kombination hier, die ist schon cool. Und nochmal, ich glaube, man hat ein echt starkes Grinsen auf der Autobahn, wenn man dem einen oder anderen was zeigt. Das wiederum ist irgendwie kindisch, aber ich muss gestehen, mit all diesen vermeintlich...
Heißt, was heißt zeigt? Man kann, wenn eine Gefahrensituation droht, kann man der vernünftig entfliehen, indem man Gas gibt.
Ja, genau. So. Und ich, by the way, ich mache keinen Hehl draus, dass ich auch mit Sicherheit mal kindisch in Sachen Autos unterwegs bin. Genauso weiß ich auch, dass meine Corvette im Zweifel auf den einen oder anderen eher prollig wirkt. Und ich glaube, es ist ein Effekt, über den ich mir jederzeit bei jeder Modifikation bei dem Auto bewusst bin. Ja, ich mache das nicht, ich kann nicht, soll ich das jetzt abstreiten? Das ist halt nun mal so. Natürlich gefällt mir die Auffälligkeit dieses Fliegers. So, natürlich ist das auch eine Leidenschaft, aber genauso hat das auch was damit zu tun, was man nach außen hinausdrückt. Und das ist halt mal so und mal so. So. Und machst du ja nicht anders. Also nur eben in einer etwas anderen Art und Weise. Ich finde das legitim, ich finde das überhaupt nicht schlimm, dass man darüber redet.
Nee, ach, das ist ja auch schlussendlich, jeder soll nach seiner Fasson glücklich werden.
Ja, genau.
Ne? Also
ja,
jeder soll sein Ding machen und soll irgendwie damit happy sein, wie er das macht. Ich muss das nicht gut finden, auch nicht selber machen, aber man sollte es tolerieren, darum geht es ja.
Genau.
Ne? Das ist das Gleiche wie vorhin Thema Twingo, du wirst da irgendwie fast von der Bundesstraße 5 gedrängt, aber es geht einfach um das andere zu respektieren, auch wenn man das nicht selber mag. Ist doch scheißegal.
Genau, genau
das so. Sieht mir auch gar nicht.
Ne? Genau
so. Ich will im Leben nicht so eine Corvette kaufen. Bist du verrückt?
Ja, ja. Ich habe hier was mitgebracht. Wir hatten im Vorfeld eben auch nochmal drüber gesprochen.
Mit dem Golf, mit dem HGB-Golf?
Ja, klar.
Wollen wir einen Kaufvertrag machen?
Ja, das wäre irgendwie mal so ein Auto, wo meine Frau auch sagen würde, Mensch, endlich hast du mal ein vernünftiges Auto gekauft. Genau. Nein, ich glaube nicht. Ich glaube, das würde sie tatsächlich gar nicht, würde sie gar nicht wahrnehmen.
Das würde sie nicht honorieren.
Nee. Ich habe hier dieses schöne Magazin zugeschickt bekommen. Das kriege ich immer, weil ich in dem sogenannten Mercedes-Benz S-Klasse-Club bin. Der ist mal aus dem 126er-Club entsprungen und Mercedes hat dann irgendwann mal gesagt, pass mal auf, wir können nicht alle Clubs unterstützen. Ihr müsst euch bitte so ein wenig, wie sagt man so schön?
Breiter aufstellen.
Ja, ihr müsst euch, die haben halt gesagt, wir unterstützen nur noch bestimmte Markenclubs. Es kann halt nicht sein, dass es ein 126er, ein 140er, ein 116er Club und so weiter.
Gibt es einen 127er Club?
Und genau. Und dann gab es halt irgendwann den S-Klasse Club. Ich glaube, das ist 10 Jahre her oder so. Und in diesem S-Klasse Club, der ist echt groß. Da sind ganz, ganz viele Chapter dann drin, so aus den verschiedenen Bundesländern und so. Und dieses Magazin ist immer nett gemacht, weil da auch wirklich mal so die eine oder andere Hilfe drin steht, wie man irgendwas einstellt oder wo man irgendwelche Teile bekommt. Das ist eine coole Community, aber hier war ein interessanter Artikel drin, weil die hier ein Auto aufgetan hatten. Das hatten die auch bei dem Mercedes-Benz Markenclub Stand. Und über dieses Auto habe ich bisher wirklich immer nur gehört, aber nie viel gelesen.
Der Monteverdi.
Genau, ja. Denn es gab einen Monteverdi auf Basis des 126er und das ist vielleicht sogar... also das war eigentlich ein 126er, bei dem sie halt so ein bisschen andere Optik rangeklöppelt haben. So,
Sieht so ein bisschen aus wie ein Volvo 144 mit Doppelscheinwerfern.
Ja, und ein bisschen Fiat finde ich auch da drin irgendwie. Ein bisschen italienisch ist es schon, ne, mit diesem Grill und den Doppelscheinwerfern.
Ja, ist Monteverdi nicht ein italienischer Name?
Ja, ja, ein italienischer Name, aber eine Schweizer
Firma. Die haben aber klar. Auch bei Fisore arbeiten lassen, soviel ich weiß.
Ja, ja. Und da haben sie zum Beispiel, also mal ein Beispiel, die Türpappen sind 1:1 126er. Die Sitze, da haben sie ein wenig etwas verändert, so. Also die sind schon anders. Und dann haben sie halt im Innenraum so pompöse Umbauten wie hinten eine Glotze in die Mitte und so gebaut. Aber cool, weil hier wirklich viele Bilder davon drin sind. Und,
der hatte auch einen Namen, hieß er nicht Tiara oder
der
so?
Der hieß Tiara, genau, steht hier
steht
auch.
Drin?
Ja. Tiara, genau. Genau, Monteverdi übernahm die technischen Komponenten einschließlich der Fahrgastzelle und der Verglasung. Der Vorderwagen und der Heckbereich wurden von Monteverdi neu gestaltet. Auch der Innenraum wurde in Details anders gestaltet.
Steht, wer es gebaut hat? Die haben es ja nicht selbst gebaut.
Mal gucken, ob das hier steht. Das ist geil, wenn du da unter die Haube guckst, dann schlägt da natürlich dieses typische...
500er, ne?
Genau, der typische Aluminium V8. Und... Vorderbau wurde geändert, aber ansonsten, du siehst halt auch, also selbst die Plaketten sind ja von Mercedes hier. Ne? Da hat er sich, ja, hier ist sogar, guck mal, der hat sogar eine Mercedes-Fahrgestellnummer, eine WDB, ganz normal. Ja. Ja, ja, natürlich. Also wenn's, wenn
die
er
haben
sich
ja
als
Mercedes
Auto
gekauft und haben den umgebaut. Ja. Mercedes wird denen kaum das Auto geliefert, haben die Rohgehäuse.
Guck mal, hier die Felgen sind so wie im ATV.
Das ist eine ATV.
Das ist eine ATV, ne?
Sieht aus wie die, ja, die kennt man eigentlich nur auf dem Toyota Celica.
Ja, so ein ATV. Also es sieht, ehrlich gesagt, es ist auch nicht schöner geworden dadurch, der 126er, ne?
Ja. Also,
ist schon, ja. Ne? Also,
nein, ist es nicht.
Also muss man ja auch wirklich sagen, wenn du dir einen 126er nimmst und der Meinung bist, du könntest das Design verbessern, ich meine, der Bruno Sacco, der wird wahrscheinlich, wenn er dieses Auto sieht, dann kriegt er sofort einen Herzinfarkt, oder?
Ich glaube, ja, das hat man ihm vorenthalten.
Also ja, ich glaube, den hat man noch nicht gefragt. Dann habe ich von einem lieben Hörer, guck mal, habe ich das hier geschenkt gekriegt. Auch mal cool, ne?
Ach, schön. Der erste Smart Roadster Prospekt.
Ja, mega,
ach,
oder?
Ach ja, das war schön. Ach ja.
Ja.
Habe ich mir übrigens, hat ein Kunde von mir noch ein, wir waren in den Preis nicht, habe ich nicht so, waren wir nicht so ganz, der hat noch einen Smart Roadster, also kein Coupé. Aber ein Brabus in Silber mit nur 13.000 Kilometern.
Brabus in Silber mit...
Aber Brabus...
Mit wie viel? 13.000?
Ja.
Eieiei.
Aber auch hier schwarzes Leder. Es ist kein Brabus exklusiv, sieht aber so aus, lustigerweise. Also auch die Felgen.
Also auch die breite Felge und
alles
so. Ja, was ja, Was ja damals tatsächlich, deshalb steigt heute keiner mehr durch. Bei diesen, gerade bei Smart war das oft so, die Händler haben eigene Sondermodelle kreiert. Das heißt, sie haben sich dann von Brabus ein paar Felgen bestellt, genau, haben sich die Schaltknauf bestellt. Das war ja auch wirklich so, es waren nicht viele Modifikationen. Und dadurch, dass man, wenn man Bock hatte, diese ganzen Bodypanels ja auch eben mal, gib dem mal 10 Stück mit zum Lacker und lass die mal, keine Ahnung, grün machen. So, ja. Weil es grün halt gerade nicht gab. So, und dann konntest du natürlich relativ einfach ein Sondermodell machen, was kein anderer hat, ist aber nie offiziell Sondermodell. Also kannst das nirgends so richtig nachvollziehen und die Händler haben das natürlich auch nicht irgendwo dokumentiert. Also da musst du jetzt tief in diese Szene einsteigen, zu wissen, aha.
Und das Sondermodell Lüneburg Reformhaus,
ja.
Reformhaus Wilke zu fahren,
ja,
in Tartex Beige.
Ja. Ja, und machen wir uns nichts vor, Jens, du kennst das auch noch. In der Zeit war es ja so, wenn es dann nicht richtig lief, das Auto, was ja bei dem, bedauerlicherweise bei dem Roadster auch der Fall war, dann kommt man ja auf innovative Ideen plötzlich. Weil dann
bist du nämlich genau. Nicht richtig
im Roadster. Ja, genau. Weil dann bist du ja tatsächlich dabei zu sagen, Mensch, was weiß ich, irgendeine andere Marke, wollen wir nicht mal was zusammen machen. So, ne? Ja, ähnlich wie bei deiner Uhr,
ja,
mit der du gerade rumspielst.
Genau.
Von daher glaube ich, dass das, es gibt viele Modelle, die sind Sondermodell, aber das hat nur einen ideellen Wert dann, weil du das nicht nachweisen
kannst. Ja, aber es gibt ja tatsächlich eine Version Brabus Exklusiv, das ist ja eine offizielle.
Genau, das ja.
Genau. Und er hier sieht komplett aus wie ein Exklusiv, steht aber nicht drauf. Mhm. Was aber auch ganz simpel ist, weil beim Exklusiv auch nur die Extras zusammengefasst waren, alle bloß in Schriftzug.
Ja, das ist so. Ja, das ist so. Ja, ja, schade. Wenn ich erinnere mich gerne an die Zeit zurück, wie das damals war, wenn man in so ein Smart-Autohaus gegangen ist. Ich damals war ja Mercedes-Verkäufer und war irgendwie total neidisch, tatsächlich, ernsthaft, auf die Smart-Verkäufer, weil die hatten nämlich alle schon Sneaker an, hatten nie eine Krawatte um oder so. Das passt auch
nicht. Und die hatten coole Büromöbel. Die hatten ja diese grünen Schreibtische.
Mega coole
Büromöbel. Mit, ich glaube, weißen Platten.
Ja.
So leuchtend grün, ja, und die hatten doch diese schwarz-weiß gerähten Vitra-Sessel alle.
Genau.
Diese Stühle, ne?
Genau. Und da lief coole Musik, ja, und das war alles so ein bisschen, das war alles
Lifestyle.
So, ja, war alles cool, ne? Und du selbst hast das Gefühl gehabt, okay, willkommen.
Weiß ich noch. Ey, pass auf, bei mir ist so, ich hatte ja, pass auf, in die Klamottenkiste, vor meinem ersten Smart, nee, die A-Klasse hatte ich. Wie war das denn?
Parallel wahrscheinlich.
Nee, die hatte ich parallel, hatte ich ja diese A190 und die hatte ich ja in Köln bei Mercedes-Benz Gleisdreieck gekauft.
Mhm. Gleisdreieck
ist okay. Und ja, das ist so eine, ja, ja, tatsächlich, ja, ist so ein Eck da, ne?
Ja, okay.
So, bei Mercedes-Benz Gleisdreieck und muffiger ging es damals nicht.
Ja.
Also richtig, ja, 70er Jahre Mercedes-Benz-Niederlassung. Ja. So, und dann in Köln-Godorf, das Smart Center mit poppigen Möbeln und so. Das ist eine ganz andere Welt gewesen.
Ja.
Und da kann ich mich erinnern, das ist zu persönlich, das kann ich jetzt nicht erzählen.
Aber wo du das sagst, so mit den Büromöbeln, ne? Ich weiß noch, wie wir damals bei der Sparkasse neue Büromöbel bekommen haben. Und ich dann gesagt habe, ich bin immer so ein Typ gewesen, bin ich ja heute immer noch. Ich glaube, das wundert jetzt keinen, wenn ich das erzähle. Wenn mir jemand sagt, wir kriegen was Neues und das Alte schmeißen wir weg, komme ich da nicht drauf klar. Ich komme auf dieses Thema, wir schmeißen was weg, nicht drauf klar. Und wenn du dir die Schreibtische anguckst, die sind immer noch bei meinem Vater in der Halle. Das sind Schreibtische, das ist eine schwarze Arbeitsplatte, darunter ist das Aluminium. Das ist so stabil, ehrlich, da kannst du ein Auto draufstellen, der hält das. Diese Qualität der damaligen Möbel, die, ich sag mal, von, keine Ahnung, Behörden, Sparkassen oder großen Firmen angeschafft worden sind, waren ja unfassbar stabil. Deshalb hat es mich immer gestört, wenn jemand sagt, wir schmeißen das weg, weil das ist ja ein Schreibtisch, der funktioniert. Den kriegt auch kein Mensch kaputt, weißt du?
So.
Und auch eine Schublade da drin, das war auch so, diese Schubladen, die abschließbar waren, ey, die hast du nicht irgendwie, die hast du nicht mit einem Schraubendreher aufgekriegt.
Ja,
da musstest du schon arbeiten. Ne?
Genau.
So. Also diese Qualität, die es damals gab, die, wo du dann irgendwann, irgendwann hast du ja dann gemerkt, du wechselst und irgendwann stehst du vor einer Qualität, bei der du sagst, okay, und die wird jetzt eben definitiv nicht mehr 15
Jahre alt. Das ist das Gleiche mit Autos innen drin. Gerade die Innenräume von Autos, ist doch genau dasselbe.
Mhm.
wenn du setzt dich in einen VW Käfer von 1963, einen Standardkäfer, das ist alles für die Ewigkeit gebaut da drin. Jeder Schalter, jedes, die Armaturenbrettklappe aus Metall mit den Scharnieren, das ist, es gibt keinen Grund, dass das einfach so kaputt geht. Es geht nicht durchs normale Benutzen kaputt.
Genau.
So. Genau. Aber heute, in ganz modernen Autos, gehen Dinge durchs normale Benutzen einfach kaputt, weil scheiß Plastik nur noch das irgendwie zusammenhält und die Klappe in der Hand hast hinterher. Ist ja so. Es ist
hast du recht.
Ist ja, wenn du in, ich bin manchmal, ja, wie soll man das sagen, entsetzt kann man schon sagen eigentlich, wenn du dich in so einen neuen Skoda oder so setzt, oder so ein Dacia oder whatever. Also ich gehe ja manchmal in Autohäuser und gucke mir Autos an und denke mir, ich kann, ich will das auch gar nicht. Also ich will das selber, ich selber habe gar keine Lust, in dieser Qualität durch die Gegend zu fahren, ehrlich gesagt.
Ja, ist das so ein Wegwerfprodukt. Ne?
Ja, und ich bin übrigens, um nochmal den Twingo wieder über den Klee zu loben, ich bin überrascht, wie gut eigentlich die Qualität vom Twingo ist. Weil der Twingo ist nicht dafür gebaut, ewig zu halten, garantiert nicht, sondern es war ein billiges Auto in Anführungsstrichen.
Nee, dafür ist er wirklich.
Der hält bei natürlich nichts, also klar, ist wenig drin. Türverkleidung, also die Hälfte der Tür ist ja eh nacktes Blech lackiert. In der Mitte ist eine Türverkleidung und unten diese Ablageschale, dieses Türablagefach, das ist so massiv und so fest,
richtig,
das bricht ja auch nicht.
Aber nee, das klappert auch nicht.
Das klappert ist auch nichts.
Ja, ich weiß, was du meinst.
So, dann denkst du dir, ey, Alter, das haben die doch damals auch gekonnt bei einem einfachen Auto schon. Und auch das Armaturenbrett, wenn du das anfasst und nochmal draufschlägst, dann denkst du, ja, es ist so total hartplastik. Ist das nämlich gar nicht. An der vorderen Kante, ja, oben ist es ja so eingeschäumt leicht. Und da klappert nichts, da quietscht nichts, da knarrt nichts. Nix, gar nichts. Faszinierend. Also mich fasziniert das, weil das ja seit 30 Jahren benutzt wird.
Ja, ja. Ja, es ist halt diese Einfachheit, ne?
Es ist
aber halt
das diese, ist genauso in dem BMW, in dem 525, nach 46 Jahren. Du hast ja diesen Schalter, der ist ja auch so geil gemacht, du hast ja in der Mitte.
Ja, das ist ja ein schönes Detail.
Du hast eine Uhr im Armaturenbrett.
Genau, natürlich eine analoge Uhr.
Eine analoge Uhr und der Rahmen der Uhr ist aber der Schalter für die Lüftung.
Genau.
Den kannst du drehen, so klick, klick, klick. Ja. Aber der rastet richtig
ein. Im Grunde wie eine Lünette bei einer Armbanduhr.
Genau. Und nach 46 Jahren drehst du den Schalter und es macht klick, klick, klick. Das rastet nach 46 Jahren ein und funktioniert.
Ja.
Und das Auto, ja, es ist ein Top-Zustand, ist aber auch 140.000 Kilometer gefahren. Ist ja benutzt worden. Jetzt ist 140.000, da schreiben wieder, der, beim HGP-Golf hat auch einer geschrieben, ey, das ist ja schon 145.000 Kilometer gelaufen. Ah ja, das sind 8.000 Kilometer im Jahr umgerechnet. Und bei dem BMW ist ja noch weniger, es sind noch nicht mal 4.000 Kilometer im Jahr hinterher, die da zusammenkommen. Aber na, dieser BMW nach 46 Jahren, klick, klick, klick das halt noch. Das ist nichts kaputt.
Ich glaube, wir würden uns auch teilweise wundern, was bei Automobilherstellern, wenn man das, wenn man mal so gucken würde, was die so in an Reparaturen oder an Garantiereparaturen nach, keine Ahnung, 10, 15 Jahren, wo sie Autos aus dem Verkehr ziehen, weil zum Beispiel, keine Ahnung, man hat halt angefangen, irgendeine Sache nicht mehr zu verschweißen, sondern zu verkleben an der Karosserie. Kleber löst sich, Auto darf nicht mehr gefahren werden. Weil das sind nämlich alles so Kleinigkeiten, bei denen du vielleicht die Langzeiterprobung nicht gemacht hast, weil du gesagt hast, ey, ganz ehrlich, so ein Auto fährt durchschnittlich nur 10 Jahre, so lange hält das. Und dann hörst du plötzlich, du, die kann man nicht mehr, darfst das dann ja auch nicht mehr, also eine Stelle, die vorher verklebt war, kannst du ja wahrscheinlich danach nicht einfach verschweißen, keine Ahnung, wie es geht. So.
Also du, strukturell. Wo du gerade verkleben sagst, da fällt mir wieder ein, dass man am Volvo, beim S90 die Stoßstänge nicht lackieren darf, sondern muss ja getauscht werden jedes Mal. Ne? Ja,
ich komme da bis heute noch nicht klar mit.
Pass auf. Ich habe dort den Schaden gehabt letztes Jahr, wo der LKW reingefahren ist. Und schon mal drüber gesprochen, dass die HDI da nicht bezahlen wollte. Die haben dann Teil bezahlt, immer noch nicht ganz bezahlt, die Reparatur. Wir haben jetzt geklagt, so, geht ja gar nicht anders. Und da ruft mich doch tatsächlich, ich war am Freitag, Konrad hatte ja Geburtstag letzte Woche, wir waren am Freitag in Wilhelmsburg im Kletterpark mit der Geburtstagssause da. Dann ruft mich ein Schadensgutachten, hier Eifelstraße. Nee,
sollst du noch mal hinkommen.
Nee, besser.
Okay.
Die rufen an und sagen, ja, guten Tag, so. Ich so, hallo. Ja, wir müssen die Auto begutachten. Ich so, echt, warum? Ja, wir haben hier einen Auftrag von der HDI, es gibt ja eine Begutachtung. Wir müssen die Auto begutachten. Ich so, nee, Sie müssen mein Auto nicht begutachten. Ja, Sie haben hier den Auftrag. Ich so, was ist so ein Auftrag? Ja, HDI. Ich so, ich habe mit der HDI nichts zu tun. Ja, hatten Sie keinen Schaden? Ich so, klick. Ich so, Ach doch, ich hatte einen Schaden vor fast einem Jahr, der bis heute nicht bezahlt ist. Ich habe gesagt, schönen Gruß an die Versicherung, Sie sollen mal bezahlen. Und Sie tun mir bitte einen Gefallen. Und den Auftrag, den Sie da haben, den schicken Sie mir mal per Mail rüber, dann kann ich den meinem Anwalt weiterleiten. Wie? Ich so, wie ist denn Ihre Mailadresse? Habe ich die gesagt? Kam natürlich nichts. So, pass auf. Ich so, was war das jetzt für ein Büro? Ich nehme die Telefonnummer und will da nochmal anrufen. Du kannst da nicht anrufen. Diese Nummer geht grundsätzlich ins Off. Es ist immer direkt ein Besetzzeichen. Zu jeder Tageszeit. Ich habe das sogar, habe ich gedacht, den Spaß mache ich mir. Vielleicht ist ja immer besetzt, weil die arbeiten. Aber nicht, wenn ich samstagmorgens um 20 nach 6 zum Bäcker laufe. Du kannst da nicht anrufen, diese Telefonnummer. Das geht nicht. Das ist aber die offizielle.
Wenn du die Telefonnummer, der Hörer liegt seit 4 Jahren daneben.
Ja, pass auf, wenn du diese Telefonnummer googelst, wie früher so, landest du, hast ja die Nummer wieder, ich glaube, Eifelstraßen zum Hinterhof, hier sitzen die hier vorne. Und dann liest du die Google-Bewertung und es ist genau das. Da steht dann drin, regen sich die Leute natürlich auf, weil wird für Versicherung begutachtet und die machen Folgendes, sie machen dann nach, die wollten eine Begutachtung, sie wollten begutachten, ob der Unfall, ob die Reparatur fachgerecht ausgeführt ist. Ganz ernsthaft, jetzt mal ganz, ich habe die Reparatur in Auftrag gegeben, wenn die für mich fachgerecht als Auftraggeber ist, dann ist die fachgerecht ausgeführt. Die Versicherung muss nur bezahlen. Die hat das nicht zu begutachten, ob die fachgerecht ausgeführt ist. Das ist Bullshit. Ja? Weißt du, was die, weißt, das ist so.
Das ist wieder so ein Ding.
Weißt du, was die machen? Pass auf, du, als der geneigte, normale Mensch, der sich vielleicht sagt, oh Gott, ja, muss begutachtet werden, der lässt das begutachten. Und es 1000%ig kommt Folgendes raus. Nein, das ist aber nicht fachgerecht repariert worden. Und das ist ja selbstverständlich, ist der Reparatur nicht 10.000 Euro wert, sondern nur 7.000. Und das ist dann der Ansatz, nicht zahlen zu wollen hinterher. Die halten ja immer noch ein Drittel der, weißt du, so rum geht es nämlich. Aber die haben gar kein, also erstmal haben sie kein Anrecht darauf, das Fahrzeug zu begutachten. Vor allen Dingen ist es auch Quatsch, die Reparatur ist ein Dreivierteljahr her. Weißt du, ist ja Blödsinn. Ich war doch ein bisschen ungehalten da, ne?
Ja, ich würde. Also ich muss mich ja auch gerade zurückhalten.
Ist aber ganz. Ist aber, und nochmal, liebe HDI, ihr hört ja garantiert einer zu. Zahlt doch mal einfach. Wir haben doch jetzt geklagt. Das geht doch doof aus für euch. Ihr müsst so die ganzen Kosten tragen hinterher. Das ist doch total bescheuert. Das ist so eine eindeutige Geschichte. Muss man doch nicht über diskutieren. Ich finde es eine totale Sauerei, ehrlich
gesagt. Ich finde das auch spannend. Ich kann mich über sowas ja.
Und dann sehe ich wieder diese schönen Werbeplakate. Kommen Sie zur HDI, wo zwei Menschen über die Wiese hüpfen und ganz fröhlich sind, weil sie so gut versichert sind.
Ja, genau. Ja. Genau. Die einzigen, die fröhlich über die Wiese hüpfen, sind die Gutachter, die dafür Kohle kriegen, so eine Scheiße zu machen.
Ich schwöre dir, die kriegen, also ich kann es natürlich nicht beweisen, aber ich vermute mal, ich mutmaße mal, dass sie daran beteiligt sind, an dem, was da gespart wird.
Ach nee. Ja. Ja, das, ja, wie gesagt, ich muss mich da disziplinieren.
Ja, du liest auch nur die Google-Bewertung von dem, ja, von diesem, da weißt du schon Bescheid. Und vor allen Dingen, wie oft habe ich da angerufen? Hier, das Telefon zählt das, ja? Ich habe versucht, diese Nummer anzurufen 24 Mal.
Ja.
Da geht keiner ans Telefon, auch jetzt nicht. Wenn wir es jetzt ausprobieren, geht keiner ans Telefon, sondern ist direkt, er ist auch kein Besetzer, er ist direkt tot. Die Leitung ist sofort tot. Mhm. Wo immer die das hin umleiten, keine Ahnung. Mhm. Irgendein Server in.
Gut, dahinter steckt ein System, das ist ja klar.
Natürlich. Und steckt auch ein System dahinter, dass man die nicht anrufen
und,
kann.
Und ja, vielleicht haben die deine Nummer sofort gesperrt.
Weiß
weil
ich
du
nicht.
So, ist, weil du so
mein, gehalten warst. Nee, die, sie hat natürlich auch nicht damit gerechnet, dass an der anderen Seite jemand sagt: ey, ach, tatsächlich. Schicken Sie mir bitte Ihren Auftrag durch, ich muss das mal beim Anwalt kurz weiterleiten.
Ja.
Kommt natürlich, ja, natürlich kommt da nichts. Es gibt ja auch gar keine rechtliche Grundlage dafür eigentlich. Ne?
Mhm.
Diese Art und Weise, wie die, ich finde das so eine Sauerei. Genau, Hamburg Mitte, Kfz-Sachverständigen.
Darf man das sagen?
Weiß ich nicht.
Ja, weiß ich auch nicht.
Kannst du rausschneiden.
Weiß ich auch nicht. Ich muss, ja, mal gucken. Vielleicht habe ich das jetzt alles rausgeschnitten, wo er das gesagt hat, weil. Um da rechtliche Probleme
aufzubauen. Es sind keine rechtlichen Probleme,
es ist aber ja so. Es ist einfach, ja, naja. Ja, wie gesagt, ich will mich darüber nicht aufregen. Ich, ehrlich gesagt, offen gestanden, bin ich froh, dass ich das Problem nicht habe. Aber da gibt es mit Sicherheit bei unseren Hörern auch eine Menge Geschichten, die ihr erlebt habt, bei der das ähnlich war. Ich habe auch schon mal so ein Ding gehabt und ich, Idiot, habe damals auch akzeptiert, dass die weniger zahlen. Das ist mir, ich hatte damals einen 116er, einen 350 SE und stehe in der Tiefgarage fährt eine Frau, das war sowieso spooky. Ich denke, was ist passiert denn jetzt? Das Tor geht auf und es kommt eine Frau rückwärts die Tiefgaragenauffahrt runtergefahren. Ja? Also sie ist, normal fährst du in eine Tiefgarage, ist nur eine, also fährst du vorwärts rein. Und sie hatte irgendwann wahrscheinlich mal entschlossen, ich muss ja sowieso rückwärts in die Parklücke, also fahre ich gleich rückwärts runter, dann brauche ich nur noch in meine Parklücke. Und was macht sie? Sie fährt halt einfach rückwärts, ohne zu gucken, weil da ist ja eigentlich immer Platz und fährt mir halt so vorne rechts in die Ecke rein. Bums. Ne? Und ich habe das dann damals, habe ich gedacht, okay, das ist ja alles klar. Also ich stand ja, ich saß nicht mal im Auto, das Auto stand da einfach nur. Und ist ja alles klar. Hm? So. Und das war, ich muss lügen, ich will nicht sagen, welche Versicherung das war, weil ich es nicht mehr genau weiß. De facto habe ich natürlich einen Gutachter angerufen. Der Gutachter hat sich das angeguckt, hat ein Gutachten gemacht, was ja sowieso bei einem 116er mal nicht so einfach ist, weil du kannst ja aufschreiben, was eine Stoßstange kostet, musst aber mal gucken, ob es eine gibt. Ne? Und dann haben die einfach eingekürzt und haben dann gesagt, ja, wäre ja ein altes Auto und da wäre bestimmt auch schon mal ein Vorschaden gewesen und der Kotflügel wäre auch schon mal lackiert worden. Wo ich dann so denke, ja, 116er Kotflügel, der nicht lackiert wurde, möchte ich auch gerne mal sehen. Ne? Und haben dann einfach statt, keine Ahnung, 2250 Euro haben die dann 1450 nur gezahlt. Und ich habe gedacht, gut, besser als gar nichts, aber es war total falsch. Also ich habe genau die Reaktion gezeigt, die eigentlich wollen.
Genau.
Weil du musst dagegenhalten. Du musst dagegenhalten. Die sind nicht im Recht. Die machen es einfach, um zu versuchen, da Geld zu sparen.
Ja, siehst du, klappt ja.
Und genau. Ja. Weil, genau. Und das Ärgerliche ist ja, du hast ja damit nichts zu tun. Also dein Auto stand dort, es fährt eine Frau da rein. Ja, das ist die gegnerische Versicherung. Normal musst du gleich, sorry, eigentlich an der Stelle, ich bin überhaupt gar kein Fan, immer nur die Rechtsanwälte und die Menschen irgendwie damit zu konfrontieren. Aber mittlerweile bin ich leider auch dazu übergegangen zu sagen, pass mal auf, wenn ich was habe, gib das an den Rechtsanwalt, du bist eh rechtsschutzversichert, der hat viel mehr Ahnung davon als du, das ist sein Geschäft, dann läuft das auch. Aber auch nicht immer, wie du ja siehst bei dir. Ne? Also von daher, komm. Es ist schade. Das ist irgendwie, also, versteht mich nicht falsch, aber an der Stelle ist das echt, das ist nicht meine Welt, diese Geschichte. Gerade wenn andere die reinfährt und so, das ist irgendwie, da habe ich echt Probleme mit. Ja. Weil den Schaden hast du ja eh. Ne? Den Schaden hast du ja trotzdem. Den Ärger hast du auch. So. Ja. Und da stehst du nachher da, hast 1450 Euro, fährst zum Mercedes, willst eine Stoßstange, gibt's nicht mehr. Und dann denkst du, ja geil, also ich habe einen Schaden vorne links, ich habe ein paar Euro in der Tasche, aber meinen 116er kriege ich nie wieder so hin, wie der vorher war.
Genau.
Das ist alles nicht richtig. So. Naja, von daher, ich weiß gar nicht, wie das heutzutage ist, sorry, offen gestanden, gerade was das Thema Teileverfügbarkeit angeht, wie das dann berücksichtigt wird. Ich glaube, du hast kein Anrecht mehr zu bekommen, als das, was es kosten würde. Wenn es keine mehr gibt, ist aber dein Pech.
Das ist so. Gut, da kann natürlich jetzt die Versicherung nichts dafür.
Nein, klar. Können ja nicht ganz ein gleich neues Auto bezahlen. So, Jens, wir spielen mal wieder Quartett Roulette. Ich habe hier irgendwie gerade mal eins gegriffen, vorne drauf, den kannst du jetzt nicht mehr ziehen, ist ein Volkswagen Passat L. Das müsste ja dann so von der Zeit her Mitte der 70er sein. Ja.
Ende der 70er.
Ja, Ende der 70er.
Das so hier, Facelift gab es ja erst ab 78 oder was.
Ach, du hast ja Ahnung, ne? Sieht man auch gar nicht mehr so ein Auto, ne?
Also, komisch.
Ja, obwohl es davon so viel
hier nachdenkt. Ich vermisse es nicht.
Gut, also zieh mal und mal gucken, was du mir für einen Tipp gibst. Erstmal vorweg die Frage, hatten wir das Auto schon mal? Im Quartett Roulette? Nee, okay. Dann versuchen wir mal einen Tipp zu geben.
Das Geilste ist, auf der Karte hat einer mit Kugelschreiber vor die Kilowattzahl die PS-Zahl geschrieben und hat vorne auf die Karte auch PS dazu geschrieben.
Geil.
Herrlich.
Ja, es war aber auch früher ein Thema. Ich meine, heute hast du das mehr oder weniger im Kopf, aber damals war es halt so, wenn du
PS immer über PS gesprochen hast. Soll ich dir einen Tipp geben, ey?
Ja, mach mal, versuch's mal. Habe ich ja beim letzten Mal auch gedacht.
Das wäre auch für den Spanier ein Fest gewesen.
Ford Fiesta.
Richtig.
für ein schönes
Auto. Ja, schön. Ein Ford Fiesta in Orange.
Ja, aber mit so einem mit
Fiesta Streifen. S.
Fiesta S.
Ja, ja, genau. Und vor allem mit 67 PS Handschrift.
Ja, und aber 67 PS, ne? Ich meine, das war
1,3 Liter Hubraum. Ja. Ja. 3,57 Meter lang. 12,3 Sekunden auf 100. Das klingt jetzt nicht schnell.
Nee, das war aber fix.
Ist richtig
das war fix.
Früher haben wir ja immer, boah, unter 10 Sekunden, das war immer, boah.
Ja, ja, genau.
10 Sekunden war so der Fabelwert. Ja. Und unter 10 Sekunden war immer direkt so, boah, und wenn es nur 9,8 sind?
Ja.
Boah, 9,8 auf 100, wie ja. geil. Das war ja. richtig und ist auch flott.
Ja, klar ja. war das flott. Ich ja. meine, wie war das? Jetzt müsste ich tatsächlich mal googeln. Mein Vater hatte ja nun mal einen 200er D123er und noch schlimmer eigentlich, 200er D124er mit 72 PS.
Ich weiß nicht, 19 Sekunden, 20
ich glaube
Sekunden.
Auch. Ja, ich glaube auch, ja.
Mindestens.
Ja. Also wirklich ja. ewig, ja. Und,
ja. ja, der Tipp, und war nur, der Tipp war jetzt zu gut, ne?
Ja, der war ein Ticken zu gut.
Komm, ist in Spanien ein Fest, war
ja,
geil.
Ja, ja, ja. ja, ich habe aber dann erst ich gedacht, irgendein Fiat, der es nicht geschafft hat, Seat zu werden oder so, aber dann, komm. So, warte mal. Warte. Komm, ich nehme die, die bietet sich so an. Ah, das ist so gut, das ist gut. Ein Auto, das den Namen einer Rennstrecke trägt.
Bentley Brooklands.
Nope.
Eine deutsche Rennstrecke?
Nein.
Eine spanische Rennstrecke?
Nein.
Eine italienische Rennstrecke?
Oh, scheiße, ich glaube ja.
Ja?
Ich glaube ja.
Oh, ist ein Opel Monza?
Ja! auch hier so ein mega cooles Bild. Hier sind wir übrigens und Achtung, das war schnell. 8,5 Sekunden auf 100.
Jo.
Ne? Das war richtig. Mal gucken, was ist der 2,8er oder? Ne, der 3 Liter schon.
Klar.
Genau, ein 3,0e.
Was hat der? 185 PS?
Ja, 132
ja.
kW.
Ja, mhm. ja.
Genau. Genau. Boah, auch
das. Guck mal, die PS-Zahl, ne? Welches Baujahr? Das ist Ende der 70er Jahre. Hatte ein Porsche 911 SC, hatte 180 PS. Mhm. Was 5 PS mehr wie ein Porsche 911.
Mhm.
Du musst das ja mal einordnen in so, was war auf dem Markt. Und das ist schon ordentlich gewesen.
Was ich hier verrückt finde, witzig, hier steht ja auch noch Verdichtung drauf, da kann ja heute auch keiner auch noch was mit anfangen.
Geil, sag mal, wie ist die?
9,4.
Oh, ist gar nicht so hoch. Hm. Dann kannst du mit Normalbenzin fahren.
Siehst du?
Ja.
Interessant finde ich, also abgesehen davon, dass ein Monza, wir haben da ja schon mal drüber gesprochen, ich glaube in unserem ersten Adventskalender, glaube ich, haben wir über Monza gesprochen, wo wir so darüber geredet haben, dass irgendwie so die Innenausstattung in diesem plüschigen Art irgendwie so ein bisschen abgefallen ist. Ich finde, ein Monza hat ja sowieso preislich den Hintern nie hochbekommen. Also nie, also bis heute nicht. Ist heute immer noch, ich glaube, wenn man den besten Monza kauft, bist du ja immer noch unter 20, so wahrscheinlich. Und es sei denn, da ist jetzt gerade was passiert. Also ich habe jetzt auch ein paar Tage nicht geguckt. Aber ich mochte das Auto immer. Mein Papa war tatsächlich mal kurz davor, einen zu kaufen. Mein Vater war ja auch so ein bisschen nur Opel-Fan, so Manta und so. Hat es dann aber auch nicht gemacht, weil er ist immer zurückgeschreckt vor den großen Motoren. Weil er immer gesagt hat, boah ey, so viel Spritverbrauch und so. Und dann ist es am Ende immer wieder ein Mercedes-Diesel geworden zum Ende. Und was ich besonders finde, wenn du hier siehst, die Werte, Breite 1,73. Also ein Monza kam dir ja riesig vor. Also ziemlich großes Coupé eigentlich, ne? Auch aufgrund dieser großen Glasfläche und so. Und 1,73 ist ja heute eine Breite, was gar kein Auto mehr hat.
Polo.
Ne? Oder?
Auch der ist breiter, glaube ich.
Würde ich auch sagen, ja. ja. Cooles Auto, auch cooles Bild hier, weil er hier in so einem wirklich, also es ist halt noch so ein schönes Chrommodell und in so einem helleren Grün.
Mir gefällt der auch nur als Chrommodell. Ich finde das Facelift überhaupt nicht schön.
Hm. Ja, ist nachvollziehbar. Das ist aber, das ist ja leider bei vielen Autos so gewesen, die eigentlich basieren auf der Designidee Chromstoßstange und ein bisschen mehr Chrom. Und die dann plötzlich, weil das in den 80ern in war, so integrierte Stoßstangen hatten.
Ja,
und
aber
so
weiter. Der Monza ist ja auch das Coupé vom Senator, beziehungsweise ist es ja auch, die Front ist ja wie ein Commodore.
Ja, genau.
Ne, gewesen.
Genau.
Genau.
Ja, ich mochte das mit dieser großen Heckklappe hinten. Ich fand das schon, das Auto ist schon irgendwie cool.
Ist nicht uninteressant.
Nee.
Aber auch, ich habe einen einzigen Monza hier verkauft. Ja,
ja ich meine, das hast du auch mal erzählt. Ich hatte
einen goldenen, einen 2,5er war das aber.
Ja.
Aber
auch eine typische Farbe für das Auto, dieses ja, Gold aus den 70ern.
Die Autos sind auch Das ist aber das Problem, haben wir auch schon oft drüber gesprochen, wenn ein Auto keinen bestimmten Marktwert hat, wird auch nicht investiert.
Genau.
Und das ist eben, ich habe eine andere Denkweise, deshalb zum Beispiel das, was in den Twingo investiert wird, hat nichts mit dem erstmal mit dem Marktwert zu tun.
Nee, genau.
Oder das, der gelbe Volvo. Man muss erst gar nicht drüber diskutieren, ob das was mit Marktwert zu tun hat.
Nee, das hat was mit Anspruch zu tun.
Genau. Dass das Auto in einem bestimmten Zustand überlebt hinterher. Ne?
Ja. Ja. Ich habe von den Monza, also was nochmal ganz interessant war, waren tatsächlich so die letzten Monza, nagel mich nicht drauf fest, ich meine, die haben doch auch nochmal diesen Namensschwung auf GSI gehabt.
Ich glaube es auch.
Ich meine Monza, ja. GSI. Und zwar in so einem Grauton dann.
Da gab es dann, der letzte Monza würde eventuell noch einiger, also das gab es ja so, wenn der weiß ist.
Genau.
Und dann hat er diese schwarzen Stoßleisten rundherum.
Und Doppelscheinwerfer, glaube ich, ne? War das nicht so? Oh, warte mal, lass mich mal kurz überlegen. Nee,
Doppelscheinwerfer nicht, aber es gab von Kainat, gab es ein bisschen größere Felge. Und dann hat das so ein, passt das so ein bisschen.
Ja, nochmal, das ist wirklich komisch, ne? Man muss so drüber nachdenken, wie hat der nochmal ausgesehen.
Sieht aber, weil man hat den damals schon nicht gesehen.
Ja.
Der hat ja so einen Monster gekauft noch, so einen facegelifteten. Nee, das sind halt in Anführungsstrichen, das sind halt Opa-Autos gewesen. Das haben damals schon wohlhabende Rentner gekauft.
Hast recht. Hast du recht.
Ist so.
Das waren so Opel, in Anführungsstrichen, so Opel-Menschen, die sich zum Ende nochmal den Maximum Opel gekauft haben. Ne?
Genau.
Ja, stimmt. Ja. Witzig, ich habe das ja eben nur mal kurz gegoogelt. Buchhalter-Eleganz.
Ja.
Passt so ein bisschen.
Ja, es sind immer diese, das ist dieses Auto. Cool, aber nicht sexy. Das trifft da so volles Fund.
Ja, interessant, weil ich tatsächlich Monza, boah, da ist man irgendwie nicht mehr so drin. Aber warte mal, GSI, hier steht immer nur 30i.
Ich bin mir auch sicher, dass der GSI hieß zum Schluss.
Ja?
Ja.
Okay. Ich bin mir, ich guck gerade nochmal, weil ich glaube, naja, keine Art, witzig, da gab es auch den Cabrio-Umbau.
Genau, Monza Opel. Monza Cabriolet.
Ich glaube, wir sind fast richtig. GSE hieß der.
GSE?
Mhm.
Genau, richtig. Genau.
GSE hieß der.
Genau.
Genau, und den meine ich auch damit.
Monza
der,
GSE.
Das war so die letzte Ausbaustufe. Ja, interessant. Nämlich dann auch mit Recaro-Sitzen und so.
Ja,
da gab es dann so ein paar Varianten.
Ja.
Gab es auch Ledersitze, habe ich auch mal gesehen. Aber es ist halt super, super selten. Und am Ende, klar, also wenn du auf so ein Opel-Treffen fährst, da kommt dann einer mit so einem Auto an und du stehst dann daneben und denkst, okay. Und der wird wahrscheinlich dann aber auch sehr viel Energie in dieses eine Auto investiert haben. Der taucht auf dem Markt nicht auf. Der wird dann, das ist so, wie du das immer gesagt hast, gerade bei VW, bei Opel, hast du es ganz oft, dass die so innerhalb dieser Markenclubs dann, einer verkauft sein Auto und einer sagt, alles klar, Monza, Top-Zustand, ich kenne den nehme ich. So, was anderes, das ist schon schwieriger. Ja, cool. Witzig, witzige Autos, witzige Zeit und leider selten geworden. Die 70er sind sowieso, deshalb war ich heute, ich habe diesen 5er BMW hier so abgefeiert, den 525, weil das ist halt so ein Zustand aus den 70ern, wie es ihn eigentlich nicht mehr gibt.
Ja.
So ein Auto, was quasi irgendwann gefühlt eingemauert wurde unter besten Bedingungen und wieder ausgepackt. Ja, der sieht eben nicht so aus, als wäre er irgendwie die letzten 20 Jahre ernsthaft bewegt worden.
Nee.
Aber er kann es halt. Toll. Sehr schön. Jens, dann würde ich sagen, jetzt beginnt der Sonntag. Du fährst heute, glaube ich, noch irgendwo hin.
Ne? Ich fahre noch ein bisschen hier gegen mit dem alten Volvo und nächste Woche sind wir an der Ultramar-Tankstelle am 16. Und dann findet der Podcast live statt sozusagen. Also wer Bock hat, kann uns über die Schulter gucken. Das ist aber nichts Besonderes. Wir sitzen einfach nur und reden. Also es ist jetzt erwartet
wie
kein
sonst?
Wunder. Also wir tanzen nicht, wir sind nicht bauchfrei. Also ist alles, ne?
Ja, gut. Könnten wir noch engagieren.
Mit dem Bauch
arrangieren vielmehr. Könnten wir noch engagieren.
Ja, so ein Hula-Hula-Tanz.
Ja, genau. Ja. Genau. Irgendwas wollte ich. Ach so, ja. Und freut euch schon mal auf den Oktober. Da wird etwas Neues beginnen. Oder man könnte genauer sagen, etwas Neueres beginnen.
Tschüss.
Ciao.
Liebe Hörer, um unsere Gratis-Aufkleber zu bestellen, schreibt mir gerne eine E-Mail an frank@2aus11.de. Falls ihr Wünsche, Fragen oder Anmerkungen habt, genau dort sind sie gut aufgehoben. Ansonsten schreibt mir auch gerne über den Messenger von Facebook oder Instagram. Hinterlasst uns gerne eine Bewertung bei Google oder bei Facebook. Und ansonsten hören wir uns beim nächsten Mal. Also bis dahin, macht's gut.